Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zur Folge 12. Heute möchten wir reden über das offene Bein oder genauer über das Ulcus cruris venosum. Vielleicht kannst du, Birgit, uns erstmal erzählen, was sich hinter diesem etwas komplizierten Begriff versteckt.
Also Ulcus bedeutet Defekt in der Haut, der tiefreichend ist, der also jetzt keine Schürfwunde darstellt, sondern eine Verletzung der Hautoberfläche und der sogenannten Basalmembran. Das ist also die Trennung zwischen Haut und Unterhaut. Also das heißt, ein Ulkus ist definiert als ein tiefreichender Defekt im Hautorgan. Cruris kommt aus dem Lateinischen, bedeutet einfach nichts weiter als Unterschenkel. Und Ulcus cruris ist letztendlich ein Hautdefekt am Unterschenkel. Und damit ist salopp gemeint meistens eine chronische Wunde als Folge einer Venenerkrankung. Deswegen ist ein Ulcus cruris, hat oft einen Nachnamen und der lautet Venosum. Also Ulcus cruris venosum oder UCV, wenn man ganz salopp sein will. Aber nun ist es halt so, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dazu führen oder Pathogenesen oder wie soll man auch sagen, also es gibt eine Menge Gründe, am Unterschenkel eine Wunde zu entwickeln, ein sogenanntes Ulkus. Und nicht immer ist es so, dass eine venöse Erkrankung zugrunde liegt. Natürlich meistens, aber nicht immer. Und deswegen finde ich es bei der Abklärung oder bei der Diagnostik, was denn da zugrunde liegt und die Bildgebung beziehungsweise schon wieder unser Lieblingstool, die Duplexsonographie, so eminent wichtig, um klarzukriegen, ist es wirklich so, dass eine venöse Erkrankung für die Erkrankung Ulcus relevant ist. Ja, also so würde ich es mal sehen. Und wie gesagt, 80% der Ulzerationen am Bein sind venöser Genese, das ist schon eine ganze Menge. Aber es gibt 20%, das ist auch eine ganze Menge, bei denen ist das nun nicht der Fall. Ja, also ist es bei dir auch so ungefähr die Verteilung, so 80-20?
Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, in was für eine Art von Setting man sitzt. Also wir als Phlebologen haben natürlich immer überproportional häufig Menschen, die tatsächlich auch mit einem Gefäßleiden zu uns kommen. Wenn man so in die Statistik guckt, dann findet man halt so etwa 50-80% Varikose oder Venenleiden als Grundlage, dann etwa 10% PAVK, also arterielle Problematik und in 10% der Fälle etwa auch gemischte Varianten. Und dann findet man in der Literatur nochmal bis zu 20%. Wie gesagt, das hängt immer von der Klientel ab, die man untersucht. Andere Ursachen, da können sich halt medikamentenassoziierte Wunden oder Tumore, also wie Hautkrebse zum Beispiel auch, oder Vaskulitiden, also Gefäßentzündungen hinter verbergen oder Nervenleiden, die da eine Rolle spielen. Aber so wie du schon gesagt hast, der Großteil der chronischen Wunden an den Unterschenkeln oder Füßen sind es ja manchmal auch, die wir so im Alltag sehen, sind tatsächlich gefäßbedingt. Und entsprechend, da bist du jetzt schon sozusagen in die Diagnostik eingestiegen, sollte man auch diese häufigsten Ursachen, wenn man eine offene Stelle am Unterschenkel oder an den Füßen findet, immer mit untersuchen. Und es gibt ja für die Wunde am Unterschenkel oder das offene Bein, diese sogenannte ABCDE-Regel, so ähnlich wie wir das ja auch beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs kennen, nur dass die Buchstaben was ganz anderes bedeuten. Das A steht nämlich bei der offenen Wunde für die Anamnese, also die bisherige Krankengeschichte. Das B für die bakterielle Besiedlung, weil das spielt bei den chronischen Wunden manchmal auch eine große Rolle. Das C für das klinische Bild, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Das D tatsächlich dann für die Durchblutung. Da kommt dann unsere Duplex-Sonographie und die Messung der arteriellen Druckwerte ins Spiel. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Und dann gibt es noch das E, das steht für Extras. Da gehören so Sachen zu wie Hautbiopsie, wenn man zum Beispiel den Verdacht hat, dass doch was Komplexeres dahinter stecken könnte oder eine bösartige Erkrankung oder Untersuchung von Nervenbahnen oder Suche nach Zuckererkrankungen und sowas. Das verbirgt sich alles hinter den Extras.
Also ich finde bei diesen Buchstaben ja immer so lustig. Also es klingt immer banal und einfach, aber ich würde die Buchstaben doch verschieden groß schreiben. Also ich finde, also manche sind jetzt vielleicht eher kleine Buchstaben, aber ganz groß ist das D da drin. Das ist die Diagnostik. Und für mich spielt Diagnostik, und das ist das eine D, deswegen ist es bei mir Doppel-D, und die Durchblutung die Hauptrolle. Weil es ist ja eigentlich salopp gesagt, ein Infarkt im Hautorgan. Also letztendlich ist es ist ja oftmals eine venöse, arterielle, lymphatische, aber vorwiegend venöse Durchblutungsstörung, die schlussendlich zu dieser Ulzeration führt. Und die dann auch dafür Relevanz besitzt, dass diese Wunde, die entstanden ist, auch so schlecht wieder abheilt. Das Wort chronisch spielt ja eine große Rolle. Und ab 6 Wochen Bestandsdauer verdient so ein Ulcus cruris die Zusatzbezeichnung chronisches Ulcus cruris oder chronische Wunde. Und das bedeutet schon sehr, sehr viel. Also 6 Wochen ist ganz schön lange. Und das heißt auch 6 Wochen unter Therapie. Das heißt also, wenn 6 Wochen eine konsequent richtige Therapie durchgeführt wurde und die Situation ist immer noch so, dass es nicht abgeheilt ist, dann ist es eine relevante chronische Wunde.
Mhm. Genau. Und wenn man jetzt, also wenn wir jetzt überlegen, wo ist diese chronische Wunde und jetzt primär zum Beispiel von den Venenleiden ausgehen, muss man ja sagen, dass es so 2 Hauptlokalisationen gibt, an denen diese Wunden vor allem auftauchen. Wir haben ja schon in früheren Folgen berichtet, es gibt so 2 Stammvenen an den Beinen. Die eine läuft von der Leiste zum Innenknöchel, das ist unsere Vena saphena magna. Und dann gibt es die Vena saphena parva, die, wenn man das so ganz salopp formuliert, von der Kniekehle zum Außenknöchel läuft. Und im Endeffekt findet man diese klassischen venösen Ulzera ja im Prinzip im Endstromgebiet dieser beiden Venen, also einmal am Innenknöchel zwischen Innenknöchel und Achillessehne und entsprechend am für die Vena saphena magna und entsprechend am Außenknöchel sozusagen in diesem Bereich oder etwas darüber für die Vena saphena parva. Es gibt auch so Kreuzungsphänomene, also dass es durch Seitenastvarizen mal sozusagen so ein Crossover gibt. Aber das ist so, sagen wir mal, Pi mal Daumen, hat man da ja oft, wenn man die Beine sieht, schon mal eine grobe Ahnung, wo denn diese Durchblutungsstörung herkommt, also wo die Quelle dafür sitzt, ne?
Ja, also genau die Quelle. Also du hast eben das Wort Endstromgebiet gesagt. Ich bin ja da manchmal so ein bisschen philosophisch unterwegs. Also wenn ich denke, eigentlich ist es ja umgekehrt. Die Vene startet ja im Knöchelbereich und ist dafür zuständig, das Blut aus dem Knöchelbereich nach oben zu transportieren. Also eigentlich ist es das Quellgebiet. Aber es ist ja so, dass bei der relevanten Venenerkrankung dieser Abstrom einfach gestört ist. Entweder durch eine Okklusion, also Thromboseereignis, oder durch eine Klappeninsuffizienz, sprich Krampfadervarikose. Und dass dadurch ein Stau des Abstromes besteht, also letztendlich so eine Art Stausee. Und wenn wir wieder von der Quelle sprechen, das heißt also, wo ist die relevante Situation für diese Durchblutungsstörung, die zum Ulkus geführt hat, da ist eine Arbeit wirklich richtig klasse. Da ist ein Kollege, Alfred Obermeier, auf die Idee gekommen, mit Ultraschall den ganzen Abstrom darzustellen und abzufahren und hat immer an der offenen Stelle manuell manipuliert. Und tatsächlich gibt es dann Hinweise, an welchem Punkt am Bein eine relevante Stelle ist, die einen Reflux hat, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Ulzeration steht. Und wenn man das weiß und rausgekriegt hat, dieses Phänomen hat er als Sourcing, also Source ist das französische Wort für Quelle, das sehen wir schon wieder bei der Quelle, beschrieben. Und wenn man diese Quelle sozusagen gefunden hat und gezielt ausschaltet, wie auch immer, Operation, Veröden oder Laser oder vielleicht mit einer ganz konsequenten Kompression, das ist natürlich theoretisch möglich, aber also wenn man das gefunden hat, dann hat die Ulzeration eine Chance abzuheilen. Das finde ich halt so interessant.
Ja. Genau, und das ist, da sitzen wir jetzt schon sozusagen, wir springen jetzt so ein bisschen quer durch das Thema, wir sind ja keine Vorlesung, wie wir schon gesagt haben. Genau, da sind wir halt im Prinzip schon auf dem Weg Richtung Therapie. Also es sollte immer so sein, wenn man dann eine vernünftige Diagnostik gemacht hat und die Ursache, Quelle gefunden hat für diese Durchblutungsstörung, dass man sie auch möglichst kausal behebt. Ja. Also jetzt nicht nur hingeht, also die Kompression ist immer schon ein gutes Mittel, um eine gewisse Schadensbegrenzung zu betreiben. Und in manchen Fällen ist es auch nicht möglich, andere Maßnahmen zu ergreifen, weil Begleiterkrankungen da sind, die das möglicherweise nicht zulassen. Aber wann immer möglich, sollte man tatsächlich diese Quelle für den Reflux oder für den fehlerhaften Fluss ausschalten, sei es operativ, durch Laser, durch Radiofrequenz, durch Verödung, ist jetzt völlig egal, aber tatsächlich so, dass man diese Quelle abschaltet und dann im Endeffekt diesen Überdruck in der Knöchelregion behebt. Ne?
Genau, also da bin ich ein ganz großer Fan von dieser kausalen Vorgehensweise. Was ich gerne mit kleineren Buchstaben schreiben will, das sind die Bakterien oder die Erreger. Ja, also es wird ja meistens, also Patienten sind oft sehr alarmiert, ach du liebe Zeit, da liegen ganz viele Keime drauf und es ist ganz schrecklich und ich brauche ganz zwingend eine Antibiose oder zumindest eine antibiotikahaltige Salbe oder so irgendwas. Nicht unbedingt, also man muss unterscheiden. Okay, natürlich sind Bakterien drauf, aber ist es eine Kolonisation, das heißt, die sitzen da und wohnen da, oder ist es tatsächlich eine Infektion? Und das ist medizinisch betrachtet ein wirklich meilenweiter Unterschied. Und so eine Kolonisation, die ist zwar blöd, aber man muss deswegen jetzt keine systemische Antibiose geben, sondern man sollte halt die Kolonien sozusagen umsiedeln bzw. abtragen. Und das kann man machen mit einem Skalpell, das kann man machen mit einer Kürette, das kann man machen in manchen Situationen auch mit einer feuchten Kompresse drüber wischen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist einfach eine Reduktion des Belages. Und bei dem Belag spielt jetzt vielleicht der eine oder andere Staphylococcus, der da jetzt auch drauf sitzt, vielleicht eine Rolle. Aber eigentlich ist es ja in erster Linie das Fibrin, das sehr stört. Mhm. Genau. Kannst du kurz sagen, was so Fibrin so ist, außer dass es gelb ist?
Genau, also Fibrin ist ja im Endeffekt, wenn man so will, der provisorische Wundverschluss, den der Körper versucht, dort zu bilden, um die Wunde abzudecken. Also es ist ja letztlich ein ganz feinfädiges Material, also was ja im Prinzip auch verhindern soll, dass diese Stellen bluten und ja, wie gesagt, ein vorübergehender Wundverschluss, wenn noch keine Haut drauf ist, sozusagen.
Ja, ja. Aber gleichzeitig ist es auch ganz schön hinderlich, ne?
Also genau, es ist auch hinderlich, dass sich da tatsächlich normale Hautzellen ansiedeln. Zu den Bakterien noch mal ganz kurz, du hattest das ja gerade schon angesprochen. Letztlich ist ja jede chronische Wunde besiedelt, genauso wie unsere Haut auch. Also unserer Haut einen Abstrich machen, also von der normalen, intakten Haut, werden wir auch immer verschiedenste Bakterien finden. Und so ist es genauso auch mit der chronischen Wunde. Die ist niemals steril, also egal, in welchen Situationen wir da einen Abstrich machen würden. Und auch diese Abstrichdiagnostik macht vor allem dann Sinn, wenn man den Verdacht hat, dass da ein Keim drin ist, der die Wundheilung halt massiv behindert, wie zum Beispiel so ein Pseudomonas, der kann ja sehr unangenehm werden, oder aber vor allem auch, wenn Infektzeichen da sind. Also wenn es über die Wunde hinausgehend Rötungen, Überwärmung gibt, möglicherweise auch Allgemeinzustandsverschlechterungen, Fieber, Lymphknotenschwellung, also alles das, was auf eine systemische Infektion hinweist. Und dann sollte man natürlich auch schauen, dass man eine systemische Antibiose macht, die dann idealerweise zu dem Wundkeim passt. Aber ansonsten ist eigentlich das Mittel der Wahl, wenn man die Wunden oder die Bakterien in den Wunden reduzieren möchte, neben der groben Reinigung, die du gerade schon angesprochen hast, die Antiseptika, also dass man mit Octinidin oder polyhexanidhaltigen Lösungen oder Gelen arbeitet, die einfach die Menge der Keimdichte sozusagen in der Wunde reduzieren.
Ja. Also das ist ganz wichtig. Also auch wirklich, dass man die Besiedelung von einer tatsächlichen Infektion trennt und auch da einen Blick dafür hat, wann ist es tatsächlich jetzt eine Infektion. Und da ist dann auch die Art und Weise, wie man den Abstrich entnimmt, sehr wichtig. Also da ist es nicht damit getan, dass man oberflächlich ist, sagen wir, so mit so einem Abstrich Swab, so heißen die, glaube ich, drüber fährt, sondern man muss dann schon auch in die tiefen Täler der Ulzeration bzw. der Wunde eintauchen und da die relevanten Keime versuchen zu finden und dann im Labor aufarbeiten zu lassen, um wirklich eine gezielte Antibiose zu machen. Man hat nichts davon, wenn man es einfach mal so, am schlimmsten wäre jetzt da so eine antibiotikahaltige Salbe drauf zu machen, dann züchtet man 100%ig resistente Keime und das will an der Stelle natürlich niemand haben. Genau. Ja, das ist klar.
Das war früher ja durchaus noch häufiger. Also wenn ich so an meine Anfangsjahre in der Phlebologie denke, da gab es das ja durchaus öfter, dass lokale Antibiotika eingesetzt wurden bei chronischen Wunden. Das ist heute obsolet. Das sollte man nicht tun, sondern wie gesagt, Mittel der Wahl sind die Antiseptika und dann entsprechende Wundauflagen, die halt die Wunde feucht, aber idealerweise nicht nass oder nicht zu trocken halten. Also beides sollte man vermeiden. Das zu trocken ist immer ein Problem, weil die Wunde nicht richtig heilen kann, also weil sich die Hautzellen da einfach nicht richtig ausbilden können. Und das zu nass ist häufig ein Problem, was die Erreger angeht. Also insbesondere so Pseudomonas-Erreger fühlen sich halt in der Feuchtigkeit besonders wohl.
Also das ideale Milieu ist so, dass die Haut richtig Lust bekommt, sich wieder zu regenerieren. Das heißt also, dass die Wundheilung in Gang kommt mit einem Granulationsgewebe. Das ist also ein gut durchblutetes Gewebe. Also für die Patienten verwende ich immer sehr gerne Bilder aus dem Garten, weil irgendwie ist es so üblich im Lübecker Raum, dass sehr viele Leute so einen Kleingarten betreiben. Und das verstehen die alle gut, ne? Also dass man dann also wieder den Boden schön aufbereitet und damit die Haut, also die eigentliche Epidermis von der Seite her, eine Chance hat, sich darüber wieder auszubilden. Also das ist ja so, es muss ja erst aus der Tiefe hochgranulieren, sagen wir. Und dann hat die Haut eine Chance, von der Seite her wieder drüber zu wachsen.
Ja, genau. Und wenn man die Wunde zuwachsen sieht, sieht man ja oft, dass es entweder so als kleine Inselchen von der Mitte ausgeht oder so, wie du auch schon sagst, von den Seiten, dass sich manchmal auch so kleine Stege ausbilden. Aber es ist halt nicht so, dass die Wunde quasi in einem Haurutsch zuwächst, sondern das sind meistens so kleine Inseln, die dann entstehen und die sich dann immer weiter miteinander verbinden. Was mir noch wichtig wäre, wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Wunde angucken, wir schauen ja, das hattest du gerade schon angesprochen, einmal uns den Wundgrund an, also wie sieht das aus? Gibt es da irgendwie Hinweise auf bakterielle Besiedlungen oder Fibrinbeläge, die da eventuell störend sind? Wir gucken uns die Wundumgebung an mit der Frage, ob es irgendwie Infektzeichen gibt oder zum Beispiel auch andere Hinweise auf eine venöse Erkrankung, also zum Beispiel Hyperpigmentierungen oder erweiterte Venen im Umfeld oder Hinweise auf andere Begleiterkrankungen, also bei der PAVK, also bei arteriellen Verschlusserkrankungen, finden wir ja häufig so eine Art Beinglatze oder eine relativ helle, kühle Haut. Wir gucken nach Granulationsgewebe, also wie viel hat sich da schon an gutem Gewebe entwickelt. Aber was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, dass man dann noch mal ein Schrittchen weiter guckt und sich auch immer die Beweglichkeit des Sprunggelenks anguckt.
Ja, unbedingt, unbedingt, ja.
Weil viele Patienten mit chronischen Wunden entweder manchmal vorher schon eine Bewegungsstörung haben, weil da mal eine Fraktur gewesen ist oder so, oder aber auch schmerzbedingt einfach so eine Art Spitzfußstellung entwickeln, also so im Schongang auf den Zehenspitzen laufen. Und das ist zum Beispiel auch was den Heilungsprozess extrem ausbremst, wenn halt diese sogenannte Fußbadenmuskelpumpe einfach nicht richtig funktioniert.
Genau, da hatten wir, glaube ich, in irgendeiner der ersten Folgen ausführlich drüber gesprochen, über die Bedeutung des Sprunggelenkes und der Muskulatur. Und es gibt tatsächlich einen Begriff, der heißt das arthrogene Stauungssyndrom. Und das ist sehr, sehr oft bei Patienten, die eine chronische Ulzeration haben und dann noch eine chronische Verhärtung der Haut entzündlich bedingt außenrum, die kriegen auch wirklich chronische Veränderungen im Gelenk und versteifen. Das ist ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Das heißt, eine gute physiologische Bewegung ist immer am besten, also auch wenn man Ulkus hat. Und viele Patienten kommen dann und sagen, ja, aber ich kann mich ja gar nicht bewegen, ich kriege ja da immer so ein ganz dicken Verband außenrum und ich kann ja auch gar keinen Kompressionsstrumpf tragen, weil ich habe ja da so einen Ulkus. Und sie dürfen einen Kompressionsstrumpf tragen. Es gibt ganz speziell gestrickte Kompressionsware von verschiedenen Herstellern, direkt konzipiert für Ulkuspatienten. Die sind extrem gut in ihrer Wirksamkeit. Die sind einem phlebologischen Kompressionsverband nicht unterlegen, sondern gleichwertig. Aber sie haben noch einen entscheidenden Vorteil. Die Patienten sind weitaus mobiler, weil sie dann halt auch in ihre Schuhe reinpassen und sich gut bewegen können und laufen können. Also das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Patienten beweglich sein sollen und dass es, auch wenn sie einen Ulkus haben, kein Grund ist, keinen Strumpf zu tragen. Also im Gegenteil, Ulkus, Kompressionsstrumpf ist eigentlich so, das ist eine sehr wichtige Sache. Auch neuerdings die Max.
Ja, Entschuldigung. Genau. Also die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme, ja. Also diese Klettbandagen gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, die haben halt auch den großen Vorteil, dass sie sowohl in der Entstauungsphase als auch in der Erhaltungsphase hinterher weiter genutzt werden können. Da rekapitulieren wir noch mal ganz kurz, was das bedeutet. Entstauungsphase bedeutet ja, wenn das Bein am Anfang vielleicht noch sehr stark geschwollen ist, weil es nicht vorbehandelt ist, weil noch eine starke Durchblutungsstörung da ist, die dann einfach dazu führt, dass viel Blut im Bein versackt und dadurch dann zum Beispiel der Unterschenkel stark geschwollen ist, dann macht man in der initialen Phase ja meistens phlebologische Kompressionsverbände, also mit Hautschutz, Watteunterpolsterung, Kurzsuchbinden oben drüber, um das Ganze zu entstauen, also wieder in eine normale Beinform zu verwandeln, das Ödem, also diese Wassereinlagerungen da loszuwerden. Das kann man halt entweder mit dem phlebologischen Kompressionsverband machen oder mit Hilfe dieser Klettbandagen, die sich dann im Verlauf auch immer weiter an diese normale Beinform anpassen. Wenn ich in diesem stark gestauten Zustand schon einen Kompressionsstrumpf anpassen würde, dann würde der natürlich nach wenigen Wochen nicht mehr passen und das ist im Verhältnis einfach viel zu teuer. Sondern die Initialphase sollte immer aus adaptiven Optionen bestehen, also entweder aus dem klassischen Kurzsuchbindenverband oder sogenannten Mehrkomponentenverbänden, da gibt es ja auch industriell gefertigte Produkte, oder halt aus den mithilfe der Max. Und erst wenn eine stabile Beinform erreicht ist, dann würde man auf Kompressionsstrümpfe umsteigen. Also entweder auf diese Ulkus-Kompressionsstrumpfsysteme oder aber wenn möglich auch auf normale medizinische Kompressionsstrümpfe. Das geht ja in vielen Fällen auch.
Mit der Kompression spielt auch eine große Rolle. Und was ich immer wieder beobachte, was ich manchmal wirklich ganz schlimm finde, ist, dass es die Leute gibt, die wickeln immer nur so zirkulär an der Stelle, an der das Ulkus ist. Und sonst machen sie nichts. Das führt dazu, dass die Extremität, also der Unterschenkel in dem Fall, eine ganz eigenartige Form bekommt, sieht aus wie ein umgedrehter Flaschenhals. Also über im Knöchelbereich, wo die Ulzeration ist, wird es bockelhart und da drin ist die Ulzeration. Das Bein sieht da aus wie ein Holzbein im schlimmsten Fall. Und oben drüber, wie so ein Ballon, ist dieses massiv gestaute Unterschenkelgewebe. Und leider ist dann oft auch gestaut noch der Fuß. Also das ist, also, finde ich, der Worst Case. Und bis man das wieder durch gezielte Gegenmaßnahmen korrigiert hat, dauert das Wochen, wenn man es überhaupt hinkriegt. Und also ich habe jetzt neulich also bei einer Patientin tatsächlich mal so eine Fotodokumentation gemacht für den Pflegedienst, wie die Kompression anzulegen ist. Also die hat so dann von uns laminiert auf eine DIN A4-Seite so eine Art Bastelanleitung bekommen. Also einfacher wie ein IKEA-Schrank zusammenbauen. Also einfach als erstes, als zweites, als drittes, als viertes, fünftes, sechstes. Und jetzt war sie wieder da und hat gemeint, können Sie mir das schriftlich geben? Die Leute glauben mir das nicht. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem. Also es ist wirklich wichtig, die gesamte Extremität zu komprimieren und nicht nur ein Zirkulus, also so ein kleiner Wickel um die Stelle, die ulzeriert ist.
Genau. Also man sollte immer, um das nochmal zu erklären, am 10. Grundgelenk spätestens starten. Also es gibt ja sowohl offene als auch geschlossene Kompressionsversorgung, aber spätestens am 10. Grundgelenk starten und mindestens bis zum Fibulaköpfchen, also kurz unterhalb der, des Kniegelenkspaltes sozusagen, hochwickeln. Ne? Das ist ja eigentlich das Ziel. Es gibt natürlich andere Kompressionsstrümpfe, die dann auch noch bis zum Oberschenkel reichen. Aber wenn man den Unterschenkel schon mal gut verpackt hat, ist schon die Halbmiete. Das reicht in den meisten Fällen ja aus.
Das stimmt. Wir sollten nicht vergessen zu sagen, man hat ja immer alles richtig gemacht als Phlebologin oder Phlebologe und hat alles super komprimiert, den Reflux ausgeschaltet und trotzdem heilt die Situation nicht ab. Das ist ja auch durchaus Alltag. Und wir sollten da nochmal drüber sprechen. Es gibt durch, man sollte dann nicht sagen, okay, das ist ein chronisch venöses Ulkus und wir behandeln das jetzt 10 Jahre lang, sondern also wenn es trotz wirklich perfekter Maßnahmen nach 6 Wochen keinerlei Anstalten macht, eine Heilungstendenz zu zeigen, dann sollte man auf alle Fälle weiter diagnostizieren, sollte andere Ursachen abklären, aber in erster Linie muss man eine Histologie entnehmen. Das heißt, man muss tatsächlich eine Gewebeprobe und die also jetzt nicht nur klein, sondern wirklich repräsentativ, am besten eine Spindelbiopsie machen, Rand und bis zur Mitte und das längs aufschneiden, untersuchen, um eine maligne Erkrankung auszuschließen. Ja, das genau. Ist sehr häufig so, dass es Entwicklungen gibt, dass sich Plattenepithelkarzinome, also weiße Hautkrebs, auf dem Boden eines chronischen Ulkus einnistet oder entwickeln kann.
Also allerdings ist ein Prozess, der über Jahre geht, müssen wir dazu sagen, ja.
Aber ich habe letztens also auch eine Patientin zugewiesen bekommen und da war das Ulkus ein malignes Melanom. Also
primär eine andere Ursache, ne? Also das ist nicht aufgrund der Venenerkrankung entstanden, sondern hatte eine andere Ursache. Genau. Also das ist ganz wichtig, dass man sich, so wie du schon gesagt hast, nach den 6 Wochen unter optimaler Therapie keine Heilungstendenz da ist, einfach nochmal überlegt, habe ich wirklich alles abgeklopft? Gibt es möglicherweise noch andere Ursachen? Die Histologie ist da ganz, ganz wichtig. Es gibt aber auch noch andere, sagen wir mal, Hemmnisfaktoren für die Wundheilung, die ein bisschen harmloser sind als die bösartige Variante. Es gibt zum Beispiel ja auch immer mal wieder Kontaktallergien auf bestimmte Stoffe, die im Rahmen der Wundheilung eingesetzt werden, weshalb die Wunde sich dann schwer tut zu heilen. Viele Patienten, also es kommt nicht so häufig vor, aber immer mal wieder, die ich damit erlebt habe, die haben dann oft interessanterweise nicht wie bei der normalen Kontaktallergie, wie wir sie an der Haut kennen, so einen Juckreiz, sondern die berichten halt oft über brennende Schmerzen, die ihnen die Wundauflage oder auch das Antiseptikum in dem Zusammenhang dann machen. Und oft sieht man in den Randbereichen der Wunde dann halt tatsächlich so Ekzeme, also dass die Haut so rot und schuppig wird und wenn man solche Zustände sieht, dann sollte man halt zumindest dran denken, dass eine Kontaktallergie oder eine Unverträglichkeit auf die eingesetzten Produkte mit da ist und die möglicherweise auch die Wundheilung mit behindern kann. Entweder kann man dann einfach mal die Verbandsmaterialien wechseln oder wenn es immer wieder zu solchen Zuständen kommt, dann sollte man auch an einen Epikutantest denken, also einen Kontaktallergietest, der in der Regel am Rücken gemacht wird, wobei man einschränken muss, das haben wir damals auch in der Klinik noch untersucht, dass die Patienten manchmal auf die entsprechenden Produkte bei diesem Test am Rücken gar nicht so reagieren, aber dass die Beinhaut, insbesondere bei Patienten, die chronisch venöse Insuffizienz haben oder auch Lymphödeme haben, deutlich empfindlicher und auch nochmal anders reagiert als
aber zum Beispiel die Rückenhaut. Die Haut am Bein ist ja auch viel, viel dünner. Also am Rücken hat man eine sehr, sehr dicke Haut und bis die dann anfängt zu reagieren, dauert es manchmal etwas länger. Genau. Die Unterschenkelhaut ist extrem dünn im Vergleich zu der Rückenhaut, also das spielt schon auch eine Rolle.
Und wir haben ja auch eine Ansammlung von weißen Blutkörperchen da unten in diesem gestauten Gewebe, die natürlich viel reaktiver sind als das, was wir am Rücken hätten.
Das ist richtig und es ist ja auch oft so, dass es irritierende Kontaktsensibilisierungen gibt. Also es gibt dann so nässende Rötungen, also das sind so oberflächliche Erosionen. Das nässt sehr, was sich da kommt dann so ein Sekret raus. Oftmals kommt aber auch Lymphflüssigkeit heraus, auch aus dem Ulkus, und die dann ihrerseits auch wieder eine sogenannte Mazeration der Haut macht. Das ist manchmal auch nicht ganz so leicht zu handeln. Also man muss da ein sehr, sehr gutes Sekretmanagement durchführen.
Was noch, wie gesagt, einschränken kann, ist die Mobilität. Über die hatten wir gerade schon gesprochen, Sprunggelenksbeweglichkeit. Ein weiterer Faktor, auf den man achten sollte, ist auch das Thema Ernährung. Viele ältere Patienten sind ja manchmal auch fehlernährt. Also auch wenn sie vielleicht adipös erscheinen, kann es aber manchmal sein, dass sie einfach einen absoluten Eiweißmangel haben, Vitamin-D-Mangel, Zinkmangel. Also das sind ja alles Einflussfaktoren, von denen man weiß, dass sie jetzt nicht als alleiniger Faktor für die Wunde verantwortlich sind, aber zumindest die Abheilung erschweren können.
Ich habe gerade heute auch wieder so eine Überschrift gelesen, Malnutrition, also schlechte Ernährung bei alten Menschen. Also das ist sicherlich nicht zu unterschätzen.
Ja.
Auch wenn man eine chronische Wunde hat, verliert man da auch sehr viel wichtige Stoffe darüber.
Ja, genau.
Ja, und, also es gibt auch noch so autoimmune Erkrankungen, die so einen Ulkus bewirken können, zum Beispiel das sogenannte Pyoderma gangrenosum. Das klingt sehr bakteriell, es ist aber eine Autoimmunsituation. Also oftmals entwickelt sich das bei Patienten, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, als chronisch entzündliche Erkrankung im Hautorgan gewissermaßen. Ja, dass sie Ulzerationen, die sehr, sehr schmerzhaft sind und sich sehr, sehr rasch entwickeln, oftmals ausgehen von einer kleinen Bagatellverletzung. Also viele Leute sagen auch, ich hatte da so einen Pickel und aus diesem Pickel ist es ganz rasch entstanden. Das ist jetzt keine Fantasiegespinst von diesen Menschen, sondern das ist tatsächlich so. Das ist eine sehr typische Geschichte. Und die sind dann natürlich ganz anders zu behandeln. Also da, natürlich ist Kompression ist immer gut, aber die müssen dann immunsuppressiv, also mitunter mit Hochdosis Cortison oder Immunglobulin behandelt werden.
Genau. Das gehört halt wieder in die Gruppe der selteneren Ursachen, aber die halt auch vorkommen und die spätestens, wie gesagt, nach den 6 Wochen in der Biopsie dann auch mit auffallen würden. Ne? Also wenn man vorher noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass das dahinter stecken würde, könnte. Ne? Genau. Es gibt ja auch immer wieder die Frage der Patienten selber. Also das eine ist ja, sie gehen zum Arzt oder werden von dem Pflegedienst versorgt mit der chronischen Wunde. Aber die Frage ist ja oft, was kann ich denn selber tun? Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man den Patienten nicht das Gefühl gibt, dass sie sich so irgendwo abgeben müssen und sich jemand anders quasi um dieses Bein oder um die Wunde kümmert, sondern dass sie selber ja auch Einfluss auf viele Bereiche haben, wie zum Beispiel die Ernährung. Da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen, dass sie versuchen, sich also wirklich ausgewogen zu ernähren, dass sie ihre Kompressionen auch bedienen können, in Anführungsstrichen, oder wissen, wie es denn funktionieren sollte, sie auch konsequent tragen, zumindest tagsüber, wenn sie halt mit herabhängenden Beinen sozusagen unterwegs sind. Bei Beinhochlagerung ist das ja nicht zwingend notwendig. Sie brauchen in der Regel unter der Kompression auch eine adäquate Hautpflege. Das heißt also,
ja,
wenn
das
die
ist
abends,
ganz wichtig.
Genau, wenn abends die Kompression abgelegt wird, dann hat man ja oft das Problem oder kriegt die Rückmeldung, die Strümpfe oder Verbände machen was mit meiner Haut. Ich habe irgendwie eine Allergie auf das Material. In den meisten Fällen ist es halt einfach nur eine Irritation, die durch den Reibeeffekt der Kompression an der Haut entsteht. Also die Haut wird dadurch ein bisschen ausgetrocknet und braucht entsprechend eine Feuchtigkeitspflege oder auch rückfettende Pflege, wenn man die Kompression wieder ablegt. Das ist was, was die
also
Patienten...
Möglichst wenig Konservierungsstoffe drin, möglichst wenig Duftstoffe drin, auch solche Produkte wie Naturprodukte, wie Ringelblume oder sowas, die gehören da nicht hin.
Genau, weil die können dann auch wieder zu Kontaktallergien führen. Genau.
Also auch Propolis ist ja so berühmt.
Ja.
Es gibt ja auch Wundauflagen, also Honig war ja auch eine Zeit lang so total gehypt, ne, fällt mir gerade bei Propolis ein.
Ja.
Aber letztendlich ist es die Physik, die da wirkt, das ist der Zucker.
Ja, genau. Und dann sind wir schon sozusagen in der nächsten Situation, sagen wir mal, die Wunde wäre jetzt abgeheilt. Die meisten Patienten sagen dann, schön, Wunde ist zu, ich ziehe die Kompression aus, ich brauche das alles nie wieder. Und wenn man Pech hat, ist dann nach einem halben Jahr das Bein doch wieder offen.
Ja.
Ja. Was rätst du deinen Patienten, damit das nicht passiert?
Kommen sie alle halbe Jahre und wir verschreiben ihnen neue Kompressionsstrümpfe. Ja, also das Minimum. Also ich habe aber auch schon erlebt, dass es Patienten gibt, die ja auch gefragt haben, wenn das jetzt abgeheilt ist, darf ich trotzdem noch kommen? Mhm. Das heißt, sie dürfen und sie müssen sogar, also alle halbe Jahr Minimum kommen sie und wir gucken drauf, wie die Situation ist und wenn sich neue Venenleiden entwickeln, dann behandeln wir die nochmal separat und ansonsten gibt es einen neuen Kompressionsstrumpf.
Genau. Ja, weil das Problem ist ja meistens nicht gelöst. Also auch wenn wir zum Beispiel den vorhandenen Reflux reduzieren oder eliminieren, aber die Veranlagungs- und Krampfadern zu entwickeln, bleibt den Patienten ja erhalten und entsprechend kann es insbesondere in diesem vorgeschädigten Gewebe auch schneller wieder zu einer neuen Ulzeration kommen. Und entsprechend wichtig ist auch, die Kompression möglichst weiter zu tragen.
Ja, unbedingt.
Ja. Meistens reicht da ja dann ein Kniekompressionsstrumpf aus, aber der ist so, ich sage meinen Patienten immer so ein bisschen die Lebensversicherung für ihr Bein. Wenn sie den nicht tragen, dann ist das Risiko halt hoch, schnell wieder eine offene Stelle zu entwickeln.
Genau. Genau, das Ulkus ist ja letztendlich, also das Ulcus crores venosum, also ist es, ja. Das ist letztendlich ja nur ein Symptom dafür, dass eine sehr relevante Venenerkrankung vorliegt. Und die Disposition dazu, die wird die Patientin oder der Patient natürlich weiterhin behalten, das ist klar. Und von daher weiterhin Kompressionstherapie.
Ja. Mhm. Was hältst du von apparativer Lymphdrainage, also IPK oder manueller Lymphdrainage bei offenen Wunden?
Also apparativ finde ich großartig. Also wir verordnen das regelhaft unseren Ulkuspatienten für zu Hause. Also einfach, weil es so gut wirkt und die Patienten damit glücklich sind. Und ja, wenn sie es selber nicht handeln, dann haben sie einen Pflegedienst, der die Maschine einschaltet und aussteigen können sie dann meistens selber. Aber deshalb bin ich ein ganz großer Fan davon. Manuelle Lymphdrainage ist auch gut, allerdings, das kann man immer, ja, wir erleben es halt so, dass die Patienten dann einmal in der Woche da nur hingehen. Und ich finde halt eine apparative Kompression, also lymphatische Einstellungen, die können die Patienten zweimal am Tag oder dreimal am Tag, je nach Belieben, durchführen. Das ist natürlich in der Hinsicht weitaus effektiver.
Zumal man ja auch weiß, dass unter der apparativen Kompression sich nicht nur der venöse Rückfluss, der lymphatische Rückfluss, sondern auch die arterielle Durchblutung verbessern. Und das wirkt halt sozusagen dreifach positiv auf die Abheilung der Wunde. Die manuelle Lymphdrainage sehe ich eigentlich immer da indiziert, wo man wirklich im unmittelbaren Bereich der Wundumgebung relativ ausgeprägte Ödeme hat, die man dann nochmal ganz lokalisiert zusätzlich trainieren sollte oder wo man den Abfluss fördern sollte, außer es gibt jetzt irgendwie ein grundlegendes Lymphödem, was da als Grunderkrankung mit da ist. Aber da mir ging es jetzt erstmal um die lymphatische periulceröse Stauung sozusagen, die im Rahmen des normalen Venenleidens da ist. Ne? Genau. Es hat ja früher auch immer geheißen, wenn Patienten ein Ulcus crures mixtum haben, das heißt also Venenleiden und arterielle Erkrankungen, dann muss man sehr vorsichtig sein mit der Kompression und darf man das dann überhaupt machen und darf man die überhaupt operieren an den Venen. Das hat sich ja heute ein bisschen gelockert. Da gibt es ja Kriterien, bei denen man sagt, es ist kein Problem. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Ja, also es gibt ja für die Kompressionstherapie nur tatsächlich 4 an der Zahl absolute Kontraindikationen. Und das ist eine dekompensierte Herzinsuffizienz. Also ich denke, da hat man wirklich auch andere Sorgen als jetzt Kompressionstherapie. Dann die Phlegmasia cerulea dolens, also eine ganz massive thrombolische Akutsituation. Dann halt noch die PAVK. Und zwar mit der Einschränkung, es muss eine relevante AVK sein. Das heißt, die Knöchelverschlussdrücke müssen unter dem Kapillarperfusionsdruck liegen. Und damit ist gemeint, wenn man das mit der Dopplersonde jetzt misst, weniger als 50 mm Quecksilbersäule vorliegen. Wenn ich mir überlege, dass so ein Kompressionsstrumpf also so ungefähr 20 bis 25 Maximum Druckaufbau an dieser Stelle hat, dann bin ich da schon mal ganz entspannt.
Ja, genau. Ja, und meistens profitieren die Patienten, das muss man ja auch sagen, selbst wenn sie eine PAVK und eine CVI haben, also arterielle und venöse Durchblutungsstörung, alleine schon durch die Reduktion des Ödems, ne? Also wenn im Prinzip die Flüssigkeitsmenge aus der Wundumgebung herauskommt und sozusagen die Diffusionsstrecke für den Sauerstoff kürzer wird zwischen dem Gewebe, dann profitiert letztlich auch die arterielle Versorgung von der Kompression. Also solange man nicht in den total kritischen Bereich hineinkommt, also sprich der ABI sollte nicht unter 0,5 sein, so sagt die Leitlinie, oder der systolische Druck sollte über 60 mm Hg sein, dann ist man auf der ganz sicheren Seite. Also unter klinischen Bedingungen, wenn man die Patienten gut kontrollieren kann, kann man da sicherlich auch noch ein bisschen mutiger sein. Aber wenn man sie damit nach Hause entlässt, braucht man ja immer ein bisschen Pufferzone.
Ja, genau. Also wenn es ein gemischtes Ulkus da ist zum Beispiel und die arterielle Komponente ist im Vordergrund, das kann es ja durchaus auch mal geben. Also wenn Patienten nur wenige Meter gehen können, ohne dass sie stehen bleiben müssen oder dann stehen bleiben müssen wegen Schmerzen in der Wade oder sowas oder Ruheschmerzen haben, dann profitieren die natürlich von einer arteriellen Maßnahme, wie zum Beispiel einer Ballondilatation oder einem Stent. Und trotzdem kann man aber dann, wenn das gemacht ist, sich weiter um die Venen kümmern. Also da sind aber, häufiger ist es umgekehrt, dass die Venenerkrankung im Vordergrund steht und die arterielle Komponente relevant, aber nicht so relevant ist.
Was Patienten auch immer wieder fragen, gibt es nicht irgendeine Tablette, die ich nehmen kann, damit die Wunde besser heilt? Was sagst du denen?
Sag ich, naja, also je nachdem, was sie als Grundtherapie haben, also wenn sie irgendwie aus Blutdrucktabletten brauchen, sage ich, das ist genau richtig, nehmen Sie die bitte. Aber es gibt jetzt keine Ulkus-Tablette. Nee. Also das gibt es nicht. Ja. Ach, es war ja so ein totaler einfach. Hype, diese Keratinozytenkultur. Ne? Da hat mir diesen armen Patienten Haare ausgezupft, hat diese Haarfollikel in irgendein Labor geschickt und zwei Wochen später hat man dann so eine Tube bekommen und es waren dann angeblich die Keratinozyten von diesem Menschen und hat die dann aufs Ulkus geschmiert. Das war jetzt nicht ganz so hilfreich. Und manchmal hat man sie auch auf so kleinen, sah aus wie Kontaktlinsen, auf so Plättchen bekommen. Das hat auch nicht so wirklich gefruchtet. Also ich denke, wenn tatsächlich so eine Transplantation Sinn hat, dann macht man vorher eine gute Granulationsförderung und setzt dann ein eigenes Transplantat drauf. Und das geht eigentlich am schnellsten.
Genau, also es gibt ja heutzutage experimentell verschiedene Ansätze, nur weil du das gerade ansprichst. Man kann also industriell aufbereitete Stammzellen sozusagen auf die Wunde geben. Man kann Schafshaut transplantieren, Fischhautprodukte werden angeboten. Man kann mit Vakuumtherapie versuchen, Granulationsgewebe anzuregen.
Das ist klasse. Also Vakuum ist toll, aber diese Fischhäute und die Schafmarken und so Milchsäure, Bio-Layer und Milchsäure war das. Also die sind für in der operativen Dermatologie spielen die in manchen Tumorsituationen eine Rolle, aber auf ein chronisch venöses Ulkus würde ich die nicht setzen.
Funktioniert meistens, also ist auch meine Erfahrung nicht wirklich gut, sondern die gehen schnell wieder ab dann hat man einen Riesenaufwand betrieben und es bleibt nicht viel davon. Womit wir ganz gute Erfahrungen haben, vor allem sozusagen um die Initialzündung bei der Wundheilung nochmal mit anzuregen, ist das Kaltplasma tatsächlich.
Ja, das will ich jetzt mal ausprobieren. Also ich kriege das jetzt bald mal so probehalber geliefert und da will ich mal gucken. Also so,
Das funktioniert tatsächlich. Also es ist auch kein Wunderheilmittel und wie gesagt, im Vordergrund steht immer die kausale Therapie. Aber sozusagen als Mitbeschleuniger für die Wundheilung, Reduktion der bakteriellen Besiedlung ist das oft ganz hilfreich aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, jetzt haben wir uns sozusagen einmal ganz querbeet durchs Thema Ulcus cruris venosum bewegt. Ich würde noch mal verweisen an der Stelle auch auf unsere ersten Folgen, die wir gemacht haben zu zur Pathophysiologie des Venenleidens und auch hinsichtlich der Diagnostik. Da sind wir jetzt ja nicht im Detail noch mal drauf eingegangen. Wer da sich weiter interessiert, sollte die erste und zweite Folge einfach noch mal anhören.
Oder vielleicht auch die Kompressionsfolge.
Genau, und ansonsten, wie gesagt, klar, unsere Therapiefolgen sind in dem Zusammenhang auch spannend, wenn es um die kausale Therapie der Varikose geht, also sei es die endoluminale Therapie, die Sklerosierung, die Varizen-OP, die Kompression. Also im Prinzip ist das Ulcus cruris ja der Worst Case sozusagen des Venenleidens und entsprechend spielen alle Dinge, die wir vorher berichtet haben, eigentlich da mit hinein und eine wesentliche Rolle.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, von daher sind wir für heute am Ende. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.